Jetzt sind Sie gespannt, oder? Ich auch. Weihnachten ist ja das Fest der Liebe. Und das wird in ganz vielen Filmen immer thematisiert. Einer meiner Lieblingsfilme, ich habe das schon mal erzählt, in der Vorweihnachtszeit, heißt Tatsächlich Liebe. Tatsächlich Liebe beginnt mit Begrüßungsszenen, die auf dem Flughafen London Heathrow gedreht wurden. Während so in Zeitlupe liebevolle Begrüßungen der Menschen gezeigt werden, erzählt der Sprecher davon, dass Liebe tatsächlich überall sei. Und die eigentliche Handlung beginnt dann 5 Wochen vor Weihnachten und in verwobenen Episoden werden so Liebesgeschichten von ganz unterschiedlichen Handlungsträgern bis hin zum Weihnachtsfest erzählt. Der Film endet dann wieder am Flughafen, wo sich unter den begrüßenden Menschen auch die Handlungsträger aus den einzelnen Episoden befinden. 9 verschiedene Liebesgeschichten werden erzählt. Da ist zum Beispiel Jamie und Aurelia. Der unglückliche, von seiner Freundin mit dem eigenen Bruder betrogene Schriftsteller Jamie fährt wie jedes Jahr im Winter nach Südfrankreich, um dort ein Buch fertig zu schreiben und verliebt sich in seine portugiesische Haushälterin Aurelia. Die spricht kein Wort Englisch, er kein Wort Portugiesisch. Und mit seiner unbeholfenen Art findet er dann Zugang zu ihrem Herzen. Sie küssen sich zum Schluss, beide verwirrt fahren in ihre Heimat zurück. Als Jamie in England ist, lernt er Portugiesisch und dann sagt er, ich feiere nicht Weihnachten mit meinen Leuten, sondern fliegt wieder nach Südfrankreich, um Aurelia zu treffen. Und die hat natürlich für alle Fälle Englisch gelernt, wie das so ist in so Filmen. Und beide finden sich. Das ist köstlich inszeniert, mit reichlich britischem Humor verziert. Tatsächlich Liebe an Weihnachten. Lassen Sie uns heute genauer hinschauen, was es mit der Liebe, und zwar nicht nur an Weihnachten, auf sich hat und warum das wichtig ist für uns Christen. Ich lese den Predigttext für den heutigen dritten Advent, der steht im Römerbrief, Kapitel 13 in den Versen 8 bis 14. Da schreibt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht fressen und saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Mein erster Punkt, Liebe als Erfüllung der Gebote. Sie merken, dass der Text zerfällt ja so in 2 Hälften. Das ist jetzt so die erste Hälfte, um die ich mich kümmere, die Verse 8 bis 10. Gerd hatte schon gesagt, vor 2 Wochen ging es um die Wiederkunft Jesu und um die Frage, wie verhalten wir uns denn angesichts der Tatsache, dass Jesus wiederkommt. Und heute, das ist sozusagen eine Fortführung dessen und ein bisschen tiefer zu fragen, was heißt das denn für uns Christen, im Bewusstsein zu leben, dass Jesus wiederkommt. In den Versen 8 bis 10 seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Da sagt Paulus, wir schulden uns gegenseitig als Christen nichts anderes als das Tun der Liebe. Vielleicht wissen Sie, dass in den ganzen Kapiteln von 12 bis 14, fast Anfang 15, geht es Paulus ja um Ethik. Wie verhalten wir uns Christen? 12, stellt euch nicht dem Schema dieser Welt gleich. 13 am Anfang, das Verhältnis von uns Christen zum Staat. Hier unser Abschnitt, wie verhalten sich Christen in der Gemeinde? Und dann geht es weiter in Römer 13, 14. Was ist, wenn Christen unterschiedliche ethische Auffassungen haben von Starken und Schwachen im Glauben? Also in diesen Kontext gehört unser Predigttext heute Morgen. Tun der Liebe, das sind wir uns als Christen schuldig. Und die Liebe ist für Paulus etwas sehr Besonderes. Paulus weiß genau, Liebe ist ein Wunder. Liebe ist nicht einfach machbar. Sie kann nicht anschalten, wie man einen Schalter umdreht und dann ist sie da. Und auf der anderen Seite, das ist das Spannende, Liebe ist uns aufgetragen. Liebe ist ein Gebot. Und versuchen Sie mal, das zusammenzubringen. Etwas, das ein Wunder ist, das nicht machbar ist, und etwas, das uns geboten ist. Wie ist das denn zusammenzudenken? Wie funktioniert das denn? Liebe ein Wunder, die kommt oder sie kommt nicht. Ganz einfach. Kann man das verordnen? Paulus sagt, ja, das kann man verordnen. Denn Liebe ist ja auch ein Gebot. Ja, Liebe ist sogar die Erfüllung des Gesetzes. Wenn Paulus von Liebe spricht, und ich denke, das wird dann sehr schnell klar, dann meint er damit nicht verliebt sein, da meint er damit nicht ein romantisches Gefühl. Sondern Liebe hat für Paulus viel mit Willen und auch mit konkreten Handlungen zu tun. Und beides ist für Paulus kein Widerspruch, sondern gehört zusammen. Was Paulus hier macht in unserem Abschnitt ist Folgendes. Er bindet die Liebe untrennbar an bestimmte Verhaltensweisen. Was Nächstenliebe ist, bekommt sozusagen seine inhaltliche Bestimmung durch die Gebote, die wir im Alten Testament finden, die 10 Gebote. Denn die bleiben Gottes Wille an uns Menschen und verbindliche Weisung zum Leben, auch für die Gemeinde Jesu, auch für uns. Die sind nicht einfach vorbei oder obsolet geworden. Und darum geht Paulus im ersten Teil unseres Predigttextes auch auf diese Gebote ein, die sich in der zweiten Tafel finden, also unser Verhalten dem Nächsten gegenüber. Nicht lügen, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht begehren. Und da sagt Paulus, all das wird durch das Gebot der Nächstenliebe zusammengefasst, einerseits und erfüllt, andererseits. Ich finde, Paulus liegt hier völlig richtig. Wenn Sie irgendjemandem sagen, oh, ich liebe dich so und ich finde dich so toll, und der oder die bittet dann irgendwas von Ihnen und Sie sagen, nö, das mache ich jetzt nicht, dann ist meine Meinung, Sie lieben nicht wirklich. Oder? Dann ist die Liebe nur in Ihrem Kopf, aber die kommt nicht ins Leben rein. Und genau das meint Paulus hier. Wir können viel von Liebe reden, wir können Loblieder singen und alles tun, aber wenn wir das nicht umsetzen, was da steht in den Geboten, dann ist das alles Mist. Dann liebt keiner von Ihnen Jesus oder anderen, ich auch nicht. Verstehen Sie, das gehört zusammen. Sie können nicht sagen, ich liebe meinen Nächsten und dann sich nicht an die Gebote halten. Und Paulus geht hier davon aus, hey, Christen können sich an die Gebote halten. Die können die natürlich erfüllen. Natürlich können sie es durch das Tun und auch in der Einstellung können wir Christen die Gebote halten. Warum? Weiter vorne schreibt Paulus im Römerbrief, die Liebe Gott, der Geist Gottes, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Da ist die schon drin, die Liebe. Und die muss nur rauskommen. Durch unseren Mund, durch unsere Hände, durch unsere Füße, durch unser Denken. Die will wieder raus, die soll nicht im Herzen bleiben. Deshalb können wir die Gebote halten als Christen. Deshalb können wir das tun. Nochmal, Paulus sagt hier, indem ein Christ den Nächsten liebt, hält er automatisch die 10 Gebote und erfüllt damit das Gesetz, weil er dem Nächsten nichts Böses tut. Also, die Liebe, die Nächstenliebe löst das Gesetz nicht ab, sondern die Liebe ist der Schlüssel, um das Gesetz zu verstehen und zu leben. Und darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes und nicht einfach das wörtliche Befolgen von alttestamentlichen Geboten. Da gibt es 613 von. Es geht nicht darum, die wörtlich zu befolgen, sondern es geht darum, die Liebe als Schlüssel zu verstehen. Nächstenliebe. Das ist nichts Selbstverständliches. Weihnachten steht vor der Tür und da werden viele von Ihnen ziemlich eng mit anderen Familienmitgliedern zusammen sein und das kann eine Herausforderung sein für Ihre Nächstenliebe. Da gilt es, den Nächsten zu lieben. Vielleicht, wenn der Onkel irgendwelche Ansichten vertritt, die Sie gar nicht mögen, Norbert Walter Borjans gut findet oder AKK oder Trump oder Greta gar nicht gut findet, Sie wissen, das kann schnell Zerwürfnisse beim Essen geben. Da braucht es Nächstenliebe. Oder wenn die Tante Ruth wieder von ihren Krankheiten erzählt und nicht aufhört, da braucht es Nächstenliebe, um zuzuhören. Oder wenn der kleine Udo ständig auf seiner Trommel rumhaut auf der neuen, da hilft, braucht man auch Nächstenliebe, um nicht gleich auszuflippen. Und wenn der Papa in der Küche die Nerven verliert oder die Mama, braucht man auch Nächstenliebe und nicht schimpfen. Nächstenliebe ist nicht selbstverständlich, das will ich einfach sagen, sondern die muss praktisch werden in diesen Mini-Kleinigkeiten, die Sie und ich erleben und auch auf Weihnachten erleben werden. Und Nächstenliebe ist auch im gesellschaftlichen Bereich nicht selbstverständlich. Wenn das Recht des Stärkeren noch zählt, ist keine Nächstenliebe mehr da. Wenn bestimmte Teile der Bevölkerung sozial abgehängt werden, ist keine Nächstenliebe mehr da. Wenn Menschen grundlos Gewalt angetan wird, wie in Augsburg, das hat nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun. Und ich bin immer erschrocken, wie schnell das geht. Wie schnell unsere Zivilität, wie schnell das, was Ethik und Moral in unserem Land da ist, durchbrochen wird und irgendwie das alles weg zu sein scheint. Das ist ganz empfindlich, glaube ich. Und das ist, sind wir Christen gerufen, sozusagen Nächstenliebe zu üben, im kleinen Bereich, aber auch im großen Bereich. Was ist Nächstenliebe? Ich denke, Nächstenliebe ist das, das den Nächsten mir völlig gleichstellt. Er oder sie ist mir genauso nah, wie ich mir selbst bin. Das meint Nächstenliebe. Der andere, die andere ist genauso ernst zu nehmen mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Prägungen, mit seinen Ansichten, mit seinen Ängsten, mit seinen Merkwürdigkeiten. Das habe ich alles auch, das hat der andere auch. Und das soll ich an mich ranlassen und dem, das soll ich akzeptieren. Nächstenliebe bewirkt, dass alle Wertunterschiede zwischen Menschen verschwinden. Menschen werden niemals gleich sein, aber die Wertunterschiede können verschwinden und dass jedem die gleiche Achtung, die gleiche Wertschätzung, die gleiche Behandlung gegönnt wird und gegeben wird. Nächstenliebe heißt auch, ich tue für den anderen alles mir Mögliche. Ich tue für den anderen alles mir Mögliche. Verstehen Sie, da muss ich entscheiden, was ist mir denn möglich und was nicht. Und möglicherweise ist jemandem von Ihnen viel mehr oder anderes möglich als mir. Und das muss ich entscheiden, was mir denn in der Situation möglich ist. Das Gebot der Nächstenliebe ist nicht, wie das manchmal auch zu hören ist, so als völlige Selbstlosigkeit gedacht. Nächstenliebe bedeutet nicht, ich muss mich selbst aufgeben. Sehen Sie, das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Nächstenliebe meint vielmehr, meine Aufmerksamkeit, meine Zuwendung, meine Wertschätzung dem Nächsten zu schenken und ihm natürlich auch konkrete Hilfe zu leisten, wenn ich das kann. Das, was Paulus hier über Nächstenliebe sagt, ist ja auch immer gebunden an dieses wie dich selbst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist auch ganz oft missverstanden worden. Ich denke nicht, es ist so zu verstehen, dass die Selbstliebe sozusagen die Basis ist für alle Nächstenliebe. Die Nächstenliebe dann sozusagen darauf aufbaut, für Fortgeschrittene irgendwie. Nein, ich denke, was hier gemeint ist, ist, es gibt normalerweise doch für mich und für Sie nichts Wichtigeres, als mich selbst und meine Bedürfnisse zu sehen. Und dafür setzt sich jeder eigentlich erstmal kräftig ein. Und Nächstenliebe meint nun nichts anderes als, genau das Gleiche mache ich auch mit dem anderen, der mir nahe ist. Genau das, was ich mit mir mache, mache ich auch mit dem. Mich ernst zu nehmen, für mich zu sorgen, das mache ich jetzt auch meinem Nächsten gegenüber. Er oder sie ist mir so nah, wie ich mir selbst bin. Jetzt weiß ich das natürlich und vielleicht wissen Sie das auch aus Begegnungen, dass es Menschen gibt, die sich selbst nicht annehmen können. Die sich selbst nicht lieben können. Und denen fällt es natürlich schwer, andere zu lieben und anzunehmen, ist doch ganz klar. Und hier gilt es dann, in einen therapeutischen Prozess einzusteigen und nicht einfach zu sagen, du musst aber lieben. Das bringt da gar nichts, das macht dann Menschen nur kaputt. Und ich kenne auch eine Art von Nächstenliebe, die den anderen benutzt, um selbst wichtig zu sein. Die den anderen benutzt, um selbst gebraucht zu werden. Die den anderen benutzt, um selbst groß zu werden. Und das meint dieses Gebot auch nicht, den Nächsten lieben wie mich selbst. Warum sagt Paulus das ausgerechnet jetzt für uns in der Adventszeit? Also warum ist das ein Adventstext? Und das ist wirklich einer, der steht so in der Perikopenordnung. Warum ist das wichtig? Und jetzt sind wir beim zweiten Teil des Textes in den Versen 11 bis 14. Ich lese den nochmal. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nah herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht fressen und saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Was Paulus hier sagt, sagt ihr Christen, ihr müsst eigentlich wissen, was die Stunde geschlagen hat. Ihr kennt den Kairos, so heißt es hier wirklich. Das ist der entscheidende Augenblick, der von uns Menschen dann ein bestimmtes Handeln fordert. Die Griechen unterscheiden zwei Formen von Zeit, denen jeweils ein Gott zugeordnet ist. Kronos unsere Begriffe Chronometer, chronisch und so weiter, das ist das Verstreichen der Zeit. Chronos ist unbarmherzig, die Zeit vergeht. Immer, wir können sie nicht aufhalten. Chronos ist gnadenlos. Und dann gibt es einen anderen Gott, Kairos. Der steht für den rechten Augenblick, für den Moment. Und Kairos wird in der griechischen Mythologie als Jüngling mit so Flügelchen dargestellt, der immer so umhertippelt, nie so zu greifen ist, nie still sitzt, wahrscheinlich leicht ADHS hatte der. Und niemand weiß, wo der ist im nächsten Moment. Und der hat eine ganz spannende Frisur. Folahi kurz, also vorne lang, so einen langen Zopf und hinten Glatze, nichts. Wie so eine Billardkugel. Und wenn man den greifen wollte, musste man den beim Schopf verpacken. Deshalb kommt das, die Gelegenheit beim Schopf verpacken. Aber wenn man hier gegriffen hat, am Hinterkopf, war er weg. Die Gelegenheit war weg, der Kairos war weg. Und Paulus sagt, ihr müsst den Kairos am Schopf packen. Ihr wisst, dass Jesus kommt. Darum ist es wichtig zu lieben. Freunde, das ist dringend. Das ist nicht egal. Ihr kennt den Kairos. Kairos, in ganz anderem Zusammenhang bekommen wir mit, was das ist. Klimakonferenz Madrid. Jetzt müssen wir handeln, sagen viele. Sonst ist es zu spät. Jetzt ist der Kairos. So was meint Paulus eben nur nicht auf Klima bezogen, sondern auf die Wiederkunft Christi. Kairos, jetzt müsst ihr handeln. Und als Christen wisst ihr, was kommt. Deshalb lebt darauf hin. Deshalb solltet ihr den Nächsten lieben wie euch selbst. Der Tag Christi ist nahe herbeigekommen, schreibt Paulus. Das ist nicht der heilige Abend, sondern das ist der Tag seiner Wiederkunft, ein Tag des Gerichtes, ein Tag, an dem Gottes Wahrheit alles aufdecken wird, was da ist. Ein Tag, für die Jesus sichtbar werden wird, die ganze Welt sichtbar werden wird, ein Tag der Hoffnung, der Freude, der Rettung. Und weil dieser Tag herbeigekommen ist, darum sollen wir nochmal lieben und auch andere Verhaltensweisen zeigen, die Paulus in diesem Abschnitt schildert. Das ist dringend. Das ist angemessen der Tatsache, dass die Zeit nahe ist und dass ihr wisst als Christen, dass Jesus wiederkommen wird. Und dann sagt er Verschiedenes. Er sagt, zieht den Herrn Jesus an. Zieht den Herrn Jesus an. So wie ich mich für ein besonderes Ereignis, für diesen Gottesdienst vorbereite, dusche, Haare wasche, rasiere, Sonntagskleidung anziehe, so sollen wir Christen jeden Morgen Jesus anziehen. So sollen wir das jeden Morgen mit Jesus machen. Christus anziehen, das ist ein Begriff aus dem Zusammenhang mit der Taufe. In Galater 3, 27 heißt es, alle, die ihr auf Christus getauft habt, ihr habt Christus angezogen. Luther hat gesagt, wir sollen jeden Tag in die Taufe zurückkriechen. Hier heißt es, wir sollen Jesus anziehen. Und wenn Sie Christ sind, dann müssen Sie jeden Tag üben, Christus anzuziehen. Sodass er Ihnen zum Unterhemd, dass er Ihnen zur Hose, zum Hemd, zum Pullover wird, so nah ist. Weil wenn Sie Christus nicht anhätten, dann sind Sie nämlich nackt und dann frieren Sie. Vielleicht machen Sie sich dann viel zu viel Sorgen und bekommen Angst. Aber mit Christus sind Sie immer gut angezogen. Da können Sie sich ohne Angst den Herausforderungen stellen, die auf Sie zukommen. Christus anziehen heißt, ich mache mich schön für die Ankunft Jesu, und zwar jeden Tag. Das heißt Christus anziehen. Das möchte Paulus, dass wir das tun. Und dann sagt er noch was, in der Vorbereitung auf den Tag Christi, den wir als Christen erwarten, sollen wir vom Schlaf aufstehen, Vers 11. Vom Schlaf aufstehen. Also nicht faul im Bett bleiben, sondern aufstehen. Und den Tag gelassen und mit Vertrauen auf Christus angehen. Das macht mir in dem Text am meisten Mühe, weil ich bleibe gerne im Bett liegen. Und manchmal, wenn ein blöder Tag ist, dann denke ich, du stehst heute gar nicht auf, dann geht er auch ohne dich rum, der Tag irgendwie. Vielleicht kennen Sie solche Gedanken auch, so leichte Fluchtgedanken. Aber das hilft nichts. Das weiß ich, das wissen Sie auch, das hilft ja gar nichts. So sollen wir als Christen jeden Tag aufstehen und uns den Aufgaben und Herausforderungen stellen, die vor uns liegen. Ob sie angenehm sind oder weniger angenehm und nicht weggehen oder nur im Gedanken durchspielen, was könnte ich denn dann und dann machen, sondern aufstehen, die Realität annehmen, wie sie ist, das heißt Leben im Angesicht der Wiederkunft Christi. Dann sagt Paulus noch was. In der Vorbereitung auf den Tag Christi sollen wir die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anlegen. Werke der Finsternis, das ist sich öffnen für dämonische Mächte und Gewalten. Das geht in verschiedenen Bereichen, in Filmen, in Spielen, in Büchern, indem ich mich mit Menschen abgebe, die vielleicht dem anhängen und das vertreten. Werke der Finsternis, das ist alles, was uns wegzieht von Christus, was uns wegzieht von Christus, unser Herz eng macht, die Nächstenliebe in weite Ferne rücken lässt. Werke der Finsternis, das ist einfach das Böse tun und anderem Böses wünschen. Werke der Finsternis heißt, das Recht des Stärkeren durchzusetzen und rücksichtslos zu sein. Das sind Werke der Finsternis. Aber Paulus sagt, das sollt ihr ablegen. So nicht. Sondern wir sollen die Waffen des Lichts anlegen. Krieger des Lichts sein, so hat Silbermond mal gesungen. Ja, als Christen sind wir das. Krieger des Lichts, aber nicht gewalttätig, sondern voller Nächstenliebe. Und Waffen des Lichts ziehen sie an jeden Tag und das wissen sie, wie das geht. Das wissen sie genau, wie das geht, indem sie Jesus in ihr Leben bitten, indem sie sich Zeit nehmen, in seinem Wort zu lesen, indem sie sich innerlich auf ihn ausrichten, auf diesen Christus und mit einem liebevollen Herzen seine Gebote befolgen. Und ein letztes, was Paulus sagt, wie wir Christen leben sollen in unserem Text, wir sollen ehrbar leben, sagt er. Ehrbar leben, nicht rücksichtslos konsumieren heißt das, nicht zügellos leben, nicht mit der Faust in der Tasche durch den Tag gehen, nicht ständig neidisch auf andere schauen, denen es vielleicht ja viel besser geht als ich. All das, was Paulus hier zitiert, das sind Impulse aus unserem Triebzentrum, die erstmal da sind, natürlich auch bei Christen, die sind doch da, wir sind doch Menschen. Aber als Christen sollen wir uns in einer bestimmten Weise dazu verhalten. Ich glaube, das ist falsch, was oft so propagiert ist, zu denken, alles, was an inneren Impulsen aus mir rauskommt, ist erstmal gut und muss irgendwie umgesetzt werden. Das ist so ein Menschenrecht. Ich kann das umsetzen, was in mir ist. Aber es gibt kein Recht auf Ausagieren meiner inneren Triebimpulse. Im Gegenteil. Paulus möchte von uns, dass wir nicht einfach unreflektiert unseren inneren Impulsen folgen. Auch nicht, wenn alle anderen das machen. Auch nicht, wenn es gesellschaftlich okay ist, neidisch zu sein, aggressiv, rücksichtslos. Und vielleicht denke ich, ist auch manchmal in den Köpfen von Christen die Annahme, nur wenn du mithalten kannst beim Konsum, bei verschiedenen Dingen, dann gehörst du dazu, dann bist du cool irgendwie. Und dann wird einfach mitgemacht. Aber ich denke, die Annahme ist ein Irrtum. Und wir müssen vom Evangelium her überprüfen und unser Verhalten revidieren und dann gucken, wie wir unterwegs sind, wenn es um Konsum geht, wenn es um Rauschmittel geht, wenn es um Umgang mit Essen und Alkohol und all dem geht, wenn es um Aggressionen geht, wenn es um Neid geht. Ich denke, da müssen wir uns immer wieder vom Evangelium prüfen, wie wir unterwegs sind. Denn Adventszeit ist Bußzeit. Und deshalb ist das ein wichtiges Thema. Als Christen haben wir ehrbar zu leben. Das heißt nicht langweilig zu sein oder kreuzbrav. Im Gegenteil, als Christen können wir das Leben erst recht genießen und auch Spaß haben, weil wir den Schöpfer kennen und wissen, wem wir all das verdanken. Ich komme zum Schluss. Paulus sagt hier das Wort Gottes. Als Christen wissen wir, dass der Tag Christi nah herbeigekommen ist. Nah herbeigekommen ist. Und darum sollen wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst und so die Gebote erfüllen. Darum sollen wir jeden Tag Christus ansehen. Darum sollen wir jeden Tag aufstehen, jeden Tag die Waffen des Lichts anlegen und jeden Tag ehrbar leben. Und das ist unser Training für den bevorstehenden Tag des Herrn. Amen.